begrüße Sie zu diesem Gottesdienst an diesem sonnigen Sonntag. Wer hätte das gestern noch gedacht? Also ich auf jeden Fall nicht. Ich möchte Sie begrüßen mit der Wochenlosung aus Epheser 5, 8 bis 9. Dort steht, lebt als Kinder des Lichts. Licht haben wir gerade. Sonne, sehr gut. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist Lau, ter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Der heutige Gottesdienst ist überschrieben mit dem Titel Um seines Namens Willen. Es geht um den Psalm 23, insbesondere um Vers 3. Und auch diesen Vers 3 möchte ich vorlesen und Sie damit nochmal begrüßen. Psalm 23, Vers 3. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Wir wollen nun zu Beginn des Gottesdienstes gemeinsam beten und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir uns hier an diesem Sonntagmorgen treffen können. Herr, du siehst, wo wir herkommen. Die einen kommen gerade aus dem Urlaub, die anderen stehen vielleicht in den Startlöchern, da hinzufahren. Andere sind auch die ganze Zeit hier. Sie leben ihren Alltag und doch können wir uns hier sonntags zusammenfinden und uns deinem Wort widmen, Herr. Und ich danke dir, dass wir das tun können und ich danke dir, dass du Menschen gebrauchen möchtest, dass sie zu uns reden und zu uns sprechen, indem sie dein Wort auslegen. Und ich danke dir auch, dass wir vor dich kommen können, dass wir dich anbeten können, dass wir gemeinsam als deine Gemeinde vor dir stehen können. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Das wollen wir jetzt auch gleich tun. Wir wollen jetzt gleich in die Anbetungszeit gehen. Wir wollen Gott anbeten. Wir wollen in seiner Gegenwart uns stellen. Wer möchte, darf natürlich herzlich gerne dazu aufstehen.
Down at your feet, you're the only one I need. Only go, and you are always there. The trouble times, it's you I seek. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you.
One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for.
You are always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. Change yesterday, today the same, forever to forever meets no end.
One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for.
The way, the truth, and the life, we live by faith. And not by sight for you. We live in all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We live in all for you.
You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. Faith and not by sight for you, living all for Schuld und sie legten dich ins Grab. Doch du stiegst zum Himmel auf, Herr, dein Name sei
Open the eyes of my heart, Lord. Open
glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing.
Searching for answers, only you provide. be so unexplainable. I can hardly think as you call me, deeper still as you call me, deeper still as you call me, deeper still into love, love, love. You are good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am, and you are good, good Father.
Ich hatte es eben schon gesagt, es geht heute um den 23. Psalm. Das ist ja so ein Psalm, den kennt man. Konfirmationsunterricht. Und wenn man mal was auswendig gelernt hat, dann ist es wahrscheinlich dieser Psalm. Arne Völkel wird in seiner Predigt auf den Vers 3 insbesondere eingehen. Nichtsdestotrotz macht es natürlich immer Sinn, so einen Bibeltext im Gesamten zu lesen. Und deswegen werde ich den Psalm 23 jetzt vor der Predigt lesen. Ich lese nach Luther. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich bete. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir in deinem Wort solche Verse finden. Ich danke dir, dass du uns nachgehst, dass du uns weidest auf einer grünen Aue, dass du uns einen Tisch bereitest, dass du uns mit Öl salbst. Teilweise sind das etwas altertümliche Begriffe vielleicht. Dennoch, Herr, heißt es, dass du bei uns bist, dass du uns versorgst, dass du uns umsorgst. Und dafür danke ich dir. Ich lobe dich dafür, dass wir dich anbieten können, dass wir zu dir kommen können, so wie wir sind und dass du uns so angenommen hast, wie wir sind. Und ich danke dir, dass wir bei dir eine offene Tür einrennen, dass du uns vergibst. Und ich bitte dich jetzt auch für Arne Völkel, für seine Predigt, Herr, dass du ihm Weisheit schenkst bei der Auslegung dieses Textes und dass du ihm deinen Geist schenkst für die Verkündigung. Amen.
Ich war selbst überrascht, dass ich beim Psalm 23 gelandet bin, denn der ist ja nun wirklich so bekannt, da muss man ja nicht mehr drüber predigen. Aber dennoch, und ich hoffe, dass euch die Predigt und das Wort Gottes so erreicht, wie es mich erreicht und froh gemacht hat. Er weidet mich auf einer grünen Au und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wenn ihr vom frischen Wasser hört, woran denkt ihr? Frisches Wasser, ich denke an den Urlaub zurück, der bei mir schon hinter mir liegt, im Tessin, Bergseen, Bergflüsse, Wasserfälle, unendlich klar und rein, kalt und erfrischend. Forellen, die in glasklarem Wasser stehen, staunen über die Schöpfung, über die Natur. Und daneben grüne Aue. Ich denke an Hügellandschaften und saftige Weiden. Die kann man übrigens nicht nur im Tessin sehen, sondern wenn man nur vor die Tore der Stadt fährt. Saftige Weiden, das schöne Sauerland, Blütenfelder und darin brummende, summende Hummeln und du mittendrin. Er weidet mich auf einer grünen Aue, er führt mich zum frischen Wasser. Martin Luther hat unter der grünen Aue und unter dem frischen Wasser aber auch noch etwas anderes verstanden. Nämlich, er sagt, dass die Seele alles entbehren kann, nur nicht das Wort Gottes. Die Seele kann alles entbehren, nur nicht das Wort Gottes. Ein steiler Satz, eine steile Behauptung. Aber viele von uns kennen das Wort Jesu. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Nicht von den Forellen im Fluss und nicht von der leckeren Pizza. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, auch nicht von der Urlaubserholung und all dem Schönen, was wir sehen, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Die Seele kann alles entbehren, nur nicht das Wort Gottes. Was macht das Wort des Evangeliums so wertvoll, habe ich mich gefragt. Warum ist es Martin Luther so bedeutsam gewesen? Nun, losgelöst von der guten Nachricht, unseren Gedanken und Gefühlen über Gott überlassen, wenn wir dem folgen, dann kann Glaube regelrecht zum Stress werden. Wenn wir uns vom Evangelium lösen, von der guten Nachricht seines Zuspruchs zu uns, kann auch der Glaube zum Stress werden. Und so ist das geschehen zur Zeit Martin Luthers und so geschieht es auch heute. Da gab es damals die allgegenwärtige Angst vor Gottes Strafen. Und deswegen hatte man sich den Ablasshandel überlegt und hat gesagt, da haben wir was in der Hand, nämlich so einen Ablassbrief. Und der macht uns ganz gewiss, wir sind frei von aller Schuld. Wir sind frei von Gottes Strafen. Glaube ist etwas, was uns wirklich den Stress nehmen kann. Erlassung der Abbüßung von Strafe und Fegefeuer. Luther hat dagegen gehalten, so einfach ist es nicht. Man kann sich nicht loskaufen, man kann sich gutes Gewissen schaffen, nicht durch Ablassbriefe, und erquicken tut das die Seele schon gar nicht. Das Gesetz, sagt Martin Luther, das Gesetz ist da zur Ermahnung und zur Sündenerkenntnis. Das Gesetz, die Gebote Gottes sind da zur Ermahnung und der Sündenerkenntnis. Und wer immer nur ermahnt wird und wem immer seine Sünde vor Augen gemalt wird, der freut sich ja noch nicht wie Bolle darüber. Wo aber das Gesetz dieses sein Amt allein ausübt, sagt Luther, ohne Mitwirkung des Evangeliums, da ist der Tod und die Hölle. Da muss der Mensch verzweifeln. Unser Psalm sagt, Gott weidet mich auf einer grünen Au. Er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Das ist nun ganz was anderes als Tod und Hölle. Ganz etwas anderes als ich muss verzweifeln. Und deswegen, die Sache mit dem Glauben und mit der Beziehung zu Gott ist viel einfacher als gedacht. Es bedarf keiner Ablassbriefe und keiner Selbstknechtung. Frisches Wasser für die Seele, das ist Chefsache. Christus ist der Lebensspender. Du erquickst meine Seele. Wir singen manchmal so ein Lied, so ein Anbetungslied. Du bist mein Fröhlichmacher und mein Hoffnungsbringer. Ich weiß gar nicht mehr den Text. Auf jeden Fall ist das ziemlich kompliziert, weil man Verben alle substantiviert und dann bricht man sich irgendwie so die Zunge ab. Und ich habe mir überlegt, du erquickst meine Seele. Was heißt denn jetzt erquickst meine Seele, wenn ich das auf Gott beziehe? Das hieße dann, du bist mein Erquickerer. Und spätestens da merken wir, das ist ein bisschen schwierig. Du bist mein Erquickerer. Also habe ich mir gesagt, Neudeutsch, du bist mein Freshmaker. Du bist mein Freshmaker, du erquickst meine Seele. Jesus ruft, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Dieses merkwürdige Wort, erquicken. Wir würden es vielleicht mit fresh übersetzen. Wir sind durch den Glauben an Jesus Christus neugeboren durch den Heiligen Geist. Davon sind wir überzeugt. Wenn das aber wahr ist, dass wir vom Neuen geboren sind durch Christus, so wie er es sagt, dann muss ich zu dieser Neugeburt nichts dazu tun, sondern dann muss ich einfach stillhalten. Dann darf ich stillhalten. Dann darf ich stillhalten, damit er mich zu seinem Kind macht, der mein Vater und mein Schöpfer ist. Von diesem Vater haben wir eben gesungen. Von dem Vater, der dir zusagt, wer du bist. Ja, ich bin dein Kind. Du bist mein Vater. Und das ist Gottes Name, den er sich gibt. Er lässt sich von uns Vater nennen. Stillhalten, sagt Luther, das ist es, was uns zum Vater bringt. Die Aktivität liegt also hier in der Passivität, in diesem Stillhalten, Aktion und Passion zugleich. Indem wir das Evangelium an uns zur Wirkung kommen lassen, so wie Hefe den Teig treibt, aufzugehen. Ich bin immer wieder im Seniorenabendmahl mit den älteren Geschwistern und diese Woche gab es den ersten Pflaumenkuchen. Und ich sag euch, das war ein Gedicht. Und wer noch nicht Senior ist, den kann ich nur bedauern. Pflaumenkuchen, wie wird der zubereitet? Wir haben uns kurz drüber ausgetauscht. Der wird mit Hefe gemacht und die Hefe treibt den Teig aufzugehen. Und genau das ist auch die Wirkung des Evangeliums. Es treibt, dass in uns etwas aufgeht, dass in uns etwas aufblüht, dass die gute Nachricht in uns zur Wirkung kommt. Wenn ich mitwirke, dann ist nicht Gott mein alleiniger Gott, sondern ich bin es auch. Wenn er es aber alleine ist, dann bin's nicht ich. So hat Martin Luther diesen Zusammenhang gefasst, in Worte gekleidet. Gott weidet mich auf einer grünen Aue und ist die Weide selbst. Der alleinige Gott und ich bin's nicht. Und er führt mich zum frischen Wasser und er ist der Quellgrund selbst. Wenn David in diesem Psalm bekennt, der Herr ist mein Hirte, du führst mich zur frischen Weide und zum Wasser, dann dürfen wir vielleicht schlussfolgern, dass er sich auch nicht immer auf der Aue und am Wasser vorgefunden hat. Du führst mich zum frischen Wasser, du führst mich auf die grüne Au, da bin ich wohl noch nicht oder im Moment nicht, aber du bringst mich dorthin zurück. Geht es in dem Psalm also auch darum, den Weg zurückzufinden, auf die Grünau, zurück zum frischen Wasser? Und das geschieht durch keine Wiedergutmachung, durch keine Versprechungen, durch keine Extragaben für Gott. All das ist dafür nicht ausschlaggebend. Die Umkehr geschieht mit und besteht in der Rückkehr zum frischen Wasser. Christus ist es, der dich belebt, aufrichtet und erquickt. Er ist es, der die ausgetrocknete Seele zum frischen Wasser führt. Und er ist auch unser Personenschützer, dein Schützer deiner Person. Wenn du in Vers 3 von der rechten Straße hörst, er erquickt meine Seele und er führt mich auf rechter Straße. Wenn wir von dieser rechten Straße hören, welche Aussage verbindest du spontan damit? Du führst mich auf rechter Straße. Ich vermute, die meisten von uns interpretieren die rechte Straße im Sinne des rechten Weges, also als Pfad der Tugend. Und dann bekommt das Ganze einen moralischen Touch. Und es ist nicht Zuspruch, sondern plötzlich ist es Forderung. Wenn ich meinen Navi, also den im Auto, wenn ich den befrage, dann ist die rechte Straße die, die mich ans Ziel bringt. Und diese rechte Straße ist schon vorhanden. Die ist schon gebaut. Sie liegt schon da. Sie liegt vor mir. Ich muss sie nicht erst noch erschaffen. Die rechte Straße, auf der Gott dich führt, die hat er bereits für dich ausgebaut. Auf dieser Straße findest du Gutes vor. Und das will dieser Psalm sagen. Du führst mich auf rechter Straße. Das heißt, du begleitest mich auf dem Weg des Guten. So hat Jesus auch Gottes Gebot verstanden. Nicht als eine Verordnung, sondern als ein Versprechen. Als eine Verheißung, die in Erfüllung geht, in der Bindung an ihn. Als ein junger Mann Jesus fragt, Lukas 10, 28, was er denn nun tun solle, da verweist ihn Jesus auf die zweite Hälfte der 10 Gebote und stellt fest, tu das und du wirst leben. Der rechte Weg ist also ein lebenswertes Leben. Dahin führt Gott, dahin führt Jesus. Du wirst leben, du sollst leben. Du führst mich also auf die Straße, auf der ich das Leben finde. Vers 3 zielt nicht darauf ab, was der Mensch unter Gottes Führung zu tun hat, was du oder ich zu tun haben, sondern was Gott an uns, an dir und mir tut, an den Menschen, die sich seiner Führung anvertrauen. Sich Gott anvertrauen ist etwas ganz anderes, als sich Gott gewogen stimmen. Gott sich anvertrauen ist etwas anderes, als sich etwas verdienen müssen. Gott sich anvertrauen, da komme ich an, da halte ich mit Luther zu sprechen, einfach still. Man muss wissen, sagt Luther, dass die ganze Heilige Schrift eingeteilt wird in Gebote und Verheißungen. In Gebote und Verheißungen Gottes. Die Gebote lehren und schreiben uns von manchen guten Werken, doch damit sind sie noch nicht vollbracht. Sie geben wohl Anweisungen, was wir tun sollen, aber sie geben keine Kraft dazu. Sie sind eingesetzt, und das lässt uns jetzt aufhorchen, sie sind eingesetzt, dass der Mensch an ihnen sein Unvermögen zum Guten sieht und an sich selbst verzweifeln lernt. Jetzt mag man ja denken, was hat der sich denn da zurechtgedacht? Die Gebote Gottes, ich habe bisher immer gedacht, die soll ich tun und wenn ich die tue, bin ich in Ordnung und alles ist gut. Und der Luther sagt, nee, du bist überhaupt nicht in der Lage, die zu tun. Die Gebote sind gegeben, damit du erkennst, dass du es nicht vermagst. Was hat das für einen Sinn? Nun, der Sinn ist ganz einfach. Wer dies versteht und begreift, der läuft geradezu in die Arme Gottes hinein. Gottes Wille und Gebot übersteigen nach Luthers Überzeugung alles menschliche Vermögen. Aber das soll uns und dich und mich nicht kränken. Und es soll uns und will uns nicht entmutigen, sondern es bewirkt, dass wir uns auf den gnädigen Gott mit Haut und Haaren anvertrauen. Er weidet mich auf der grünen Au. Er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Bei ihm ist für mich gesorgt. Für mich, der ich dem Gebot und dem Gesetz gar nicht entsprechen kann. Das, was Gott für uns tut, ist wichtiger als das, was wir für ihn tun. Die Gebote sind gut, um das Leben auf die Reihe zu bringen. Vor allem aber zeigt es uns, dass wir ganz, völlig und total auf Gottes Barmherzigkeit, auf sein Vergeben angewiesen sind. Wenn die Seele fest an Gottes Wort glaubt, dann gibt sie ihm die allergrößte Ehre, die sie ihm erzeigen kann. Andererseits kann man Gott keine größere Unehre antun, als ihm nicht zu glauben. Wenn wir also fest dem Wort Gottes vertrauen, dann ehren wir Gott. Wenn wir sagen, Herr, alles, was mir im Leben mich hält und mich zu dir bringt, das verdanke ich dir. Das ehrt Gott. Und man kann ihm keine größere Unehre tun, als dass man ihm das nicht glaubt und sagt, ich muss auch selber etwas dafür schaffen, tun und wirken. Und dann reicht's. Aber nein, Christus ist uns der Garantiegeber der Liebe Gottes und seiner Erlösung und seiner Freisprechung. Und deswegen ist es im Alten Testament so, dass da die Begründung immer wieder ein und dieselbe ist. Wenn es um die Frage geht, wie Gott mit seinem Volk umgeht, das sich so oft von ihm abwendet, dann lesen wir immer wieder, dass er mit diesem Volk weitermacht, dass er abermals vergibt, dass er sich dem einzelnen Menschen auch immer wieder zuwendet, immer wieder eine neue Chance gibt. Und wie wird das begründet? Ich tue das, so lesen wir ganz oft im Alten Testament, um meines Namens willen. Gott tut es um seines Namens willen. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Nicht um deines Namens willen. Nicht um deinetwillen, nicht um meinetwillen, sondern um seines Namens willen. Das, was Gott für uns tut, ist viel wichtiger als das, was wir für ihn tun. Für ihn tun können wir gar nichts anderes, als ihm die Ehre geben. Gott selbst ist im Evangelium der Garantiegeber all seiner Liebe, seiner Zuwendung, seiner Treue, seiner Barmherzigkeit und seiner Gnade. Aber merkwürdigerweise empfinden wir demgegenüber eine gewisse Unsicherheit, nicht wahr? Das haben wir so oft gehört von dieser Gnade Gottes und so oft im Alten Testament gelesen. Ich tue es um meines Namens willen. Und doch fühlen wir noch immer Unsicherheit. Das zeigt, dass wir uns zuletzt doch immer noch am liebsten auf uns selbst verlassen. Und das hat jetzt in der Kirchengeschichte und in der Theologie eine große Auswirkung gehabt. Die katholischen Theologen haben deshalb die Lehre von den mitwirkenden Werken, also quasi einen Korridor schaffen, gesucht. Diese Lehre von den mitwirkenden Werken wollte einen Korridor schaffen zwischen dem ganz und gar aus Gnade und dem, aber irgendwie sind wir doch auch beteiligt. Und da muss ich nur in FEG hineinschauen und das wird mir ganz bewusst, irgendwie sind wir alle Katholiken. Denn wir glauben doch auch, irgendwie müssen wir doch auch noch mitwirken. Aber die reformatorische Kritik wandte sich genau gegen diesen vermittelnden Wunsch, gegen diesen vermittelnden, gut gemeinten Versuch. Wenn Gott es um seines Namens willen tut, dann eben nicht, weil ich noch mitwirke und nicht, weil ich mich so prima christlich verhalte, nicht, weil ich immer treu am Start bin und in der Gemeinde mitwirke, stets korrekt mich verhalte und zu lieben mich bemühe. Nein, Gott tut's um seines Namens willen. Damit sich, so sagt es Paulus im Römerbrief, damit sich niemand rühmen kann. Deswegen hat Gott uns unter das Gesetz gestellt, vor dem niemand Bestand hat. Dass du es nicht vermagst, ist eine katastrophale Botschaft, wenn Gott um deines Willen handelt. Dass du es nicht vermagst, ist eine wirklich katastrophale Botschaft, wenn es so wäre, dass Gott um deines Namens willen dir gnädig ist, barmherzig und freundlich zugewandt. Tut er es aber um seinetwillen, handelt er allein aus Gnade, allein um Christi willen, dann ist wirklich alles gut. Es gab noch eine zweite Entwicklung in der Kirchengeschichte und in der Theologie, und die empfand Martin Luther als noch viel gefährlicher. Und da sprach er von der schwärmerischen Verderbnis des Evangeliums. Und ich zitiere: Hier will der Mensch zwar Gottes Werk an sich geschehen lassen, will den Geist empfangen, aber dann will er die innere und äußere Heiligung seines Lebens selbst in die Hand nehmen und sich zur Vollkommenheit führen. Das heißt so viel wie: Gott gibt den Start, Schubs, und dann läufst du weiter. Und was Gott tut, ist also dieses Anschubsen, und ohne geht's auch nicht, aber danach greifst du so richtig in die Pedale. Das ist so wie bei der Tour de France, wenn die da ihre Wasserflasche kriegen und die führen die so am Sattel, ihr habt das gesehen, ja? Das ist so der Anschubs, aber da musst du dich richtig reinlegen, sonst schaffst du den Berg nie. Luther sagt, das ist schwärmerische Verderbnis, mit Gott anzufangen und es dann aus Eigenkraft zu Ende bringen wollen. Bei all dem, sagt er, wird das Vertrauen des Menschen auf sich selbst, auf sein Werk zurückgebogen. Aber das erste Gebot lautet: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also mach dich nicht selbst zum Gott. Darum maße dir nicht an, was allein Gott zu tun vermag. Und wenn wir Gott Gott sein lassen, in allem und ganz und gar, dann gibt es keine Sorge mehr um einen eventuellen Rest, der fehlt und der uns für eine Zeit möglicherweise ins Fegefeuer führt, zur Abbüßung irgendeiner Restschuld. Nein, das Evangelium macht froh und frei. Und jetzt sagst du vielleicht, was ich auf jeden Fall von mir kenne: Jo, das habe ich alles verstanden. Ich kann es nur nicht in meinen Gefühlen festhalten und ich kann es nicht in meinem Empfinden beherbergen. Die Gnade, die ist so ein glitschiges Ding, wie so eine Muschel. Ich weiß nicht, ob ihr Muscheln esst, aber die flutschen einem so aus der Hand, wie so eine Weinbergschnecke. Die Gnade ist ein glitschiges Ding, das uns immer wieder aus Herz und Sinn flutscht. Und deshalb hol dir das Evangelium jeden Tag neu ab. Und zwar dort, wo es zu finden ist, im Wort Gottes, in der Bibel, in seinem Zuspruch. Den Zuspruch des Evangeliums findest du nicht in dir. Da finden wir viel Unruhe, viel Verunsicherung, viel Zweifel. Das einzig Verlässliche, was uns wirklich trägt und durchhilft, was uns auf die grüne Weide führt und zum frischen Wasser, was wirklich erquickt, das ist die Zusage des Evangeliums. Deshalb hol es dir jeden Tag wieder ab. Nicht nur, wenn du gesündigt hast, sondern täglich, immer, für jeden Tag neu. Und bitte nicht darum, sondern danke dafür. Ich habe für mich diesen Weg entdeckt und den möchte ich euch gerne weitergeben. Hol dir das Evangelium immer wieder ab, da wo es geschrieben steht. Und dann bitte ich nicht darum, sondern sage: Danke dafür, Herr. Denn wenn ich anfange zu bitten, dann geht diese ganze Zweifelkollektion wieder los. All dieses Fragen, alle diese eigenen Überlegungen. Und das alles ist null und nichtig angesichts der Zusage, die uns in Christus gegeben ist. Wann haben wir genug getan und genug geliebt, fragen die einen. Wann habe ich genug geglaubt? Wann war ich zuversichtlich genug? Und waren meine Gebete auch wirklich ganz ehrlich und meine Absichten ganz rein? Das alles sind Fragen in unserem Namen gedacht und gesprochen. Und es bedeutet nichts anderes als Unsicherheit. Was aber Gott um seines Namens willen tut, das ist unbestechlich wahr und vollkommen wahr. Noch einmal Luther, die Seele hat nichts anderes, weder im Himmel noch auf der Erde, was ihr Leben gibt und sie gerecht, frei und christlich macht, als nur das heilige Evangelium, das von Christus gepredigte Wort Gottes. Und wenn Christus Gott predigt und sein Wort uns weitergibt, dann ist doch, denke ich, eines klar, um Gottes Integrität brauchst du dir keinen Kopf machen. Der ist integer. Der redet nicht heute so und morgen hat er sich anders überlegt. Gott ist absolut integer. Um seine Integrität brauchst du dir keinen Kopf zu machen. Das steht fest. Aber der eigenen Integrität, der können wir zweifeln. Die ist durchaus zweifelhaft. Darum bleibt dein Glaube immer unsicher und du bleibst immer unerlöst, wenn du nicht mit dem Glauben bei Jesus anfängst, bei diesem um seines Namens willen. Gott sagt, ich bin, der ich bin. So stellt er sich dem Abraham vor. Oder ich bin der, ich bin da. Das ist seine Selbstoffenbarungsformel im Alten Testament, wo Gott seinen Namen vorstellt. Der ich bin da. Das ist mein Name. Und um seines Namens willen gilt, Gott ist für dich, einfach weil du da bist, weil du bist, weil du geboren bist, weil du lebst und auch weil du sterben wirst. Um seines Namens willen, Gott ist da. Das ist der Abschied von jedem religiösen Leistungsdenken. Gottes liebende Zuwendung ist in seinem Willen, in seinem Entschluss begründet, in diesem seinen Willen und Entschluss, diese Welt zu lieben und dich zu lieben. Und darauf spricht er sein Amen. Und das gilt. Amen. Ich möchte noch gern mit uns beten. Lieber Gott und Vater, wir danken dir ganz herzlich für dein Evangelium. Wir danken dir, dass du es uns vom Evangelium her, von deinem Wort her immer wieder sagst. Und ich bitte dich, dass wir in eigener Verzweiflung dahin immer wieder zurückeilen. Du erquickst unsere Seele, du führst uns auf die grüne Au. Du führst uns zum frischen Wasser und auf rechter Straße um deines Namens willen. Herr, wir bitten dich, dass dieses Evangelium unser Herz immer wieder erfüllt. Und wir bitten dich auch, dass du uns fähig machst, es anderen weiterzugeben, dass sie es auch erfassen, nicht aus eigener Kraft, sondern durch deinen Heiligen Geist. Und wir bitten dich, dass du diesen Geist ausschenkst auf der Freizeit von Hadads mit den ausländischen Geschwistern, die im Islam aufgewachsen dich nicht kennen und jetzt diese Botschaft hören von der Rechtfertigung, allein aus Gnade. Ich bitte dich, dass diese Geschwister switchen können von diesem Tun und Handeln und Werkserfüllung all dieser religiösen Gebote zur reinen Gnade und ermutige uns, dieses Wort mutig weiterzugeben. Nicht ständig in der Angst, dass es nicht genügt und dass wir doch noch irgendwie mitwirken müssen. Wir preisen dich, Herr, denn du hast gesagt, es ist vollbracht. Amen.
Wo ist der Timo? Kein Timo? Timo ist nicht da. Das macht nichts. Es ist trotzdem schade. Ja, der Thibaut wollte eigentlich heute berichten, was er im nächsten Jahr so tut oder ab jetzt tut und wollte da auch nochmal eine kleine Veranstaltung durchführen im Café Q nächste Woche. Das war so meine Information. Er wird also mit Jugend für Christus ein Jahr lang unterwegs sein. Ja, mal gucken, vielleicht sagt er uns nächste Woche was dazu. Arne hatte das eben schon im Gebet angedeutet. Karin und Rassan Haddad sind ja aktiv in Südkirchen in einer Flüchtlingsarbeit tätig, die sie aufgebaut haben. Karin hatte da auch schon verschiedene Mails geschickt. Und sie sind gerade aktuell auf einer Freizeit mit den ganzen Flüchtlingen. Und sie bittet da ganz konkret um Gebetsunterstützung, dass der Heilige Geist dort vollmächtig wirkt und dass eben Menschen wirklich auch zum Glauben kommen. Sie bittet auch noch, ob ihr überlegen könntet, je nachdem, den einen oder anderen nächste Woche abzuholen. Also am Samstag ist die Freizeit zu Ende und es werden also noch Autos benötigt, die Leute dann wieder zurückfahren. Wer die Telefonnummer von Karin braucht, die Mobilnummer, kann sich gerne an mich wenden. Ich glaube, sie hat sie aber auch in der Mail niedergeschrieben. Das ist die einzig wahre Tasse, habe ich mir sagen lassen. Trotz des verloren gegangenen Spiels gestern. Nichtsdestotrotz haben wir ja bei uns im Foyer auch diverse Tassen. Da gibt es weiße Tassen, da gibt es bunte Tassen. Und wer von so einer Tasse gerne Gebrauch machen möchte, der ist jetzt gefordert, denn das Kaffeeteam sucht Unterstützung. Ich finde, das ist immer sehr schön, sehr nett, im Anschluss an den Gottesdienst eine Tasse Kaffee zu trinken. Man kommt so ein bisschen ins Gespräch. Und Martina Völkel, Martina, kannst du mal kurz aufstehen? Martina Völkel leitet den Kaffeedienst und sucht noch Unterstützung. Gibt es heute Kaffee? Heute gibt es keinen Kaffee. Schade, jetzt habe ich meine Tasse umsonst mitgebracht. Familie Pascha. Familie Pascha ist eine Familie, die wir seit etlichen Jahren unterstützen bei ihren missionarischen Tätigkeiten. Sie waren in Brasilien, sind jetzt seit einiger Zeit wieder in Deutschland. Er hat eine halbe Stelle in einer freien evangelischen Gemeinde in Duisburg und mit der anderen halben Stelle ist er auch in der Flüchtlingsarbeit tätig und wir haben da verschiedene Bilder. Sie haben nämlich vor kurzem ein brasilianisches Fest in der Gemeinde durchgeführt. Und von diesem Fest haben sie uns verschiedene Bilder zukommen lassen. Kannst du jetzt einfach mal so durchlaufen lassen. Die Gemeinde in Duisburg ist relativ alt, also die Mitglieder sind relativ alt. Insofern sagte er, er wüsste gar nicht, also wie viele Leute überhaupt kommen, weil sie wollten die Flüchtlinge einladen, sie wollten die Gemeinde war eingeladen und es war wohl ein ganz tolles Fest. Das Wetter hat mitgespielt. Sie wurden unterstützt von einer brasilianischen Gemeinde aus Bochum-Wattenscheid. Der brasilianische Pastor hat einen Input gegeben, es gab brasilianisches Essen, es gab Rhythmusgruppe, also man konnte professionell, das kommt vielleicht gleich auch noch, mit Mülltonnen brasilianische Rhythmen durchführen. Und André Pascha hatte gesagt, also er war total begeistert, wie Gott so wirkt. Das war wohl ein absolutes Novum jetzt auch in der Gemeinde, auch in der Kooperation mit den anderen Gemeinden. Und er war total glücklich und sie waren sehr reich von Gott beschenkt. Genau, die gucken wir uns jetzt noch mal einen Moment an. Dann komme ich auch zu meinem letzten Punkt. Da es ja heute keinen Kaffee gibt, ist das auch ganz einfach. Wir werden im Anschluss an den Gottesdienst, und zwar direkt im Anschluss an den Gottesdienst, alle nach draußen gehen. Rainer, wo bist du? Rainer Klute? Er ist auf jeden Fall da hinten im Foyer. Er winkt, mehr oder minder. Rainer Klute wird im Anschluss an den Gottesdienst von uns allen draußen vor der neu renovierten Gemeindefassade ein Foto machen. Und ich kann das jetzt ja laut sagen. Warum? Weil wir demnächst Simon verabschieden werden. Simon war unser Gemeindepraktikant. Und der soll ein Bild bekommen, wo wir alle drauf sind. Jetzt sind wir ein bisschen dezimiert wegen Ferien. Das ist aber nun mal so. Das Gute ist, der ist nämlich heute in Holzwickede. Deswegen kann ich so offen darüber sprechen. Also das wäre jetzt die Bitte, wenn wir nach dem Segen hier fertig sind, alle raus, es ist das wunderbarste Wetter, links vor die Wand sich stellen und Rainer Klute wird uns dann unterweisen in die Künste der Fotografie. Gut, jetzt singen wir noch ein gemeinsames Lied und sammeln dazu die Kollekte ein.
Kommt und preist den heiligen Namen Jesu. Lobpreis und Ehre bringen wir. Du bist König und Herrscher, du der Heilige Israel. Kommt und preist den heiligen Namen Jesu. Lobpreis und Ehre bringen wir. König und Herrscher, Lob sei dir, o Herr. Dein Name strahlt über die Völker, dein Name setzt Gefangene frei, dein Name sprengt die dunklen Nächte. Dein Name bringt den Sieg allein. Kommt und preist den heiligen Namen Jesu. Lobpreis und Ehre bringen wir. Du bist König und Herrscher, du der Heilige Israel. Kommt und preist den heiligen Namen Jesu. Lobpreis und Ehre bringen wir. Du bist König und Herrscher. Lob sei dir, o Herr.
Wir bleiben stehen. Ich möchte uns jetzt den Segen zusprechen. Friede sei mit den Brüdern und Schwestern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die lieb haben unseren Herrn Jesus Christus in Unvergänglichkeit. So segne euch der allmächtige Gott. Amen. Allen noch einen schönen Sonntag und jetzt geht's gleich raus zum Foto.